Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Botschaft des Hebräerbriefes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Jesus, der treue Priester. Wir erinnern uns, dass der Zweck des Hebräerbriefes geschrieben wurde, um vor dem Selbstbetrug der Sünde zu warnen, um ja nicht zu verpassen den Einzug in das himmlische Jerusalem. Er ist geschrieben an die Gläubigen, die in der letzten Zeit leben, kurz vor der Wiederkunft Jesu, weil diese haben eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich Licht und Salz der Erde zu sein, das heißt die letzte Einladung und Warnung an diese Welt zu bringen. Der Inhalt dieser Botschaft ist die Anstrengung, der riesige Aufwand Gottes, damit er den Menschen erreichen kann. Dafür sendet er Propheten, er sendet Engel, er sendet seinen Sohn zum Opfer, zum Hohepriester und zum Richter. Und hat einen Weg vorbereitet, wodurch wir alle in diesen Genuss dieser Erlösung kommen können, nämlich durch den Glauben, dem Glauben Jesu. Nun, all das könnte man als Inhalt zusammenfassen, das Wort Gottes. Der Mensch hat einen Geist und dieser Geist hat eine Identität und der Geist kann sich nur von innen steuern, das ist wichtig, er hat aber Bedürfnisse, die muss er von außen holen und die finden sich im Worte Gottes. Das Grundbedürfnis der Liebe, das zusammengefasst ist, hier mit allen Bedürfnissen, Gerechtigkeit, Freiheit, Sicherheit und so weiter, findet sich nur im Worte Gottes. Und das kommt natürlich von Gott selbst. Dieses Wort müssen wir durch den Glauben annehmen und Gott vertrauen und damit gehen wir mit Gott eine Bindung ein. Das ist das unveränderbare Gesetz Gottes. Wir sind abhängige Wesen. Das erste Bedürfnis des Menschen ist das Wort Gottes. Nichts ist wichtiger, höher als dies. Als Jesus versucht wurde, dass er sich aus Steinen Broten machen soll, hat er gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und damit setzte er das Wort ganz deutlich an den Anfang der Bedürfnisse, nicht an das Ende. Das Wort kommt vor jeglichem anderen Bedürfnis, weil bevor der Geist essen kann und Brot zuführen kann oder Wasser trinken, muss er das Wort Gottes aufnehmen. Aus diesem Wort leben wir. Und alles, was wir tun, tun wir aus diesem Wort heraus. Das ist unser erstes Bedürfnis. So hat Gott uns geschaffen. Und in Johannes 1:1-3 lesen wir, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Der Adam entstand dadurch, dass Gott gesprochen hat, dann war die Erde da und dann hat er die Erde geformt und hat in den Lebensodem eingegeben und dadurch hat sich Adam durch Glauben in seinem Geist an Gott gebunden. Er wurde geprüft. Er versagt, er betrügt sich selbst, trennt sich von Gott und kann jetzt nicht mehr Gott anbeten und alle seine Nachkommen müssen diese Natur erben und können somit Gott nicht anbeten, sie können nur noch den Satan und Menschen anbeten. Ein Weg zurück für den Menschen gab es nicht. Deshalb hat Gott einen Weg gefunden, Johannes 1,14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Er wurde gezeugt von seinem Vater und kam in unser Leben, damit wir durch ihn wieder leben können aus diesem Wort. Und er musste natürlich in dieses Leben hineinkommen und die falsche Natur, die uns von Gott trennt, auf sich nehmen, damit er sie in sich selbst zerstört. Nun wollen wir ein wenig dieses Wort Gottes noch einmal tiefer betrachten. Dieses Wort Gottes, die Gottheit Christi von Ewigkeit her, zieht an Fleisch und Blut. Das ist der erste Teil bis zum Kreuz des Lebens Jesu. Und dann bei der Auferstehung zieht die Gottheit an den neuen Menschen, der nach dem Geist geborene Mensch, der ganz aus Gott geboren ist und kein Teil mehr hat von Adam. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch das Wort, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat, welcher sintemal er ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst. Hat er sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. So, hier ist Christus, er ist gesetzt worden als Hohepriester und König, wie wir sehen werden in dieser Betrachtung, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das heißt, hier ist ein Dienst zu tun, der ganz deutlich von den meisten Christen nicht verstanden und nicht bekannt ist. Wir lesen weiter, darum sollen wir desto mehr wahrnehmen des Worts, das wir hören, damit wir nicht dahin fahren. Dieses ist das lebendige Wort. Denn so das Wort fest geworden ist, das durch die Engel geredet ist und eine jegliche Übertretung und jeden Ungehorsam seinen rechten Lohn empfangen hat, wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten? Das heißt, wenn wir abgeschnitten wurden vom Wort und jetzt kommt das Wort zu uns, dass wir es wieder aufnehmen können und wir lassen das zur Seite, wir ignorieren es. Wie können wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten, welche, nachdem sie zuerst gepredigt ist, durch den Herrn auf uns gekommen ist, durch die, so es gehört haben. Und Gott hat ihr Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und in mancherlei Kräften und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Denn er hat nicht den Engeln untergetan, die zukünftige Welt, davon wir reden. Wir sehen also, der Paulus macht ganz deutlich, wir gehen auf die zukünftige Welt zu, wir sind am Ende der Tage und Gott wurde bestätigt, das Wort wurde bestätigt, Christus wurde bestätigt durch die Ausgießung des Heiligen Geistes damals auf die Jünger und es wird sich wiederholen. In unseren Tagen werden wir Zeugnis geben mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kräften. Es wird genauso kommen, dass wenn unser Herz heilig ist, wenn wir befreit sind von unserer sündigen Natur, und das müssen wir ja jetzt schnell erreichen, werden wir die größten Zeichen und Wunder, die es je gegeben hat, die größte Manifestation des Wesens Gottes steht bevor, dass es sich zeigt. Es wird sich zeigen durch seine Kinder und durch die Kraft des Geistes und der Engel, mit denen wir zusammenarbeiten werden. Und die Welt wird erleuchtet werden von dem Glanz der Wahrheit, sodass jeder Mensch es hört und nie mehr eine Entschuldigung hat. Er hätte Gott nicht gekannt oder hätte sein Wesen nicht erachtet. Und wenn dann der Mensch bei der Offenbarung dieser großen göttlichen Kraft dennoch bleibt in der Lüge, in der er geboren ist, dann kann ihm niemand helfen. So, Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Nun, der Paulus, dem hat es nicht gefehlt, dass er Bilder benutzt, um uns klarzumachen, was er sagen will. Dieses Wort Gottes ist lebendig. Es ist kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert. Das heißt, es ist stärker wie ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet. Die Seele, das ist der ganze Mensch. Und jetzt sagt er, sowohl den Geist als auch Mark und Bein. Das heißt, sowohl den Geist als auch den Körper. Ja, weil wenn der Geist durch das Wort Gottes den Körper steuert, dann durchdringt die Aufnahme des Wortes Gottes, wenn ich es nehme, mein ganzes Wesen. Das ist das, was er hier sagt. Aber wir müssen den Kontext nicht vergessen, in welchem er spricht. Er spricht nämlich von dem Ende, von dem Richtersein der Gedanken und Sinne des Herzens. Wieso geht es hier ums Gericht? Ein zweischneidiges Schwert hat gewisse Bedeutungen und ein Richter Gedanken und Sinne des Herzens. So, wenn wir weiterlesen, sagt er, und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Das ist das Wort Gottes. Es ist aber alles bloß und entdeckt vor seinen Augen, von dem reden wir. Das Ganze ist am Ende dessen, was wir letztes Mal studiert haben, über die Sabbatruhe. Das heißt, er schließt den Gedanken ab, dass wir zur Vollkommenheit kommen, um dann in die Sabbatruhe einzugehen, mit diesen zwei Texten, und wir werden noch einige Folgen sehen, die sagen, hier ist die Szene des Gerichts. Es ist die Gerichtsszene, weil das Wort Gottes, das zweischneidige Schwert, wird den einen erlösen, das heißt in die Sabbatruhe bringen, und den anderen wird es verdammen, nämlich den ewigen Tod. Wir sind also in der Gerichtssituation, in dem, was das Ende bedeutet. In der Offenbarung finden wir, dass der Heiland, dass sein Wort aus seinem Munde ein zweischneidig Schwert herauskommt. Für die Gemeinde Pergamus im Kapitel 2, Vers 12, das sagt der, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Und dieses scharfe, zweischneidige Schwert wird natürlich für etwas benutzt. Es ist ein Richter. Es schneidet, so wie wir es gesehen haben. Es ist das, womit Gott wirkt. Das ist das Schwert des Gerichts, das den einen erlöst und den anderen zerstört. Und wir sehen noch einmal die Szene, wo Christus in Offenbarung 19 kommt zum letzten Gericht, und dort sehen wir ihn, dass er angetan ist. Ich lese ab Vers 12. Seine Augen sind wie Feuerflammen und auf seinem Haupt viel Kronen, und hat einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst, und war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel, auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Munde ging ein Scharfschwert, dass er damit die Heiden schlüge. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kälte des Weins, des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte, also ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. So, lasst uns das klar machen, als wenn der Paulus im Hebräer hier das Wort Gottes als zweischneidiges Schwert erwähnt, dann hat er vor sich die Szene des Gerichtes. Der eine wird erlöst, der andere geht verloren. Und dass es ums Gericht geht, sehen wir im Kontext des nächsten Verses, Vers 15 und 16. Dieweil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte Mitleid haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht ist allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. So, wo findet sich denn der hohe Priester, der uns hier gnädiglich sein soll, wenn es um den Gnadenstuhl geht? Nun, deshalb müssen wir kennen das Heiligtum und mit ihnen die Dinge, die dort sind. Und der Gnadenstuhl befindet sich im Allerheiligsten, dort, wo die Bundeslade ist, und ist letztendlich der Deckel der Bundeslade. Hier, das, was die Bundeslade abdeckt, wo drinnen das Gesetz Gottes ist und darüber die Engel, und dazwischen ist die Schekinah, das heißt die Herrlichkeit Gottes, das ist der Gnadenstuhl oder der Gnadenthron. Auf diesem Deckel wurde die endgültige Versöhnung gemacht des Volkes. Wer an diesem Tag, wo der Priester reinging, und er ging nur einmal im Jahr da rein, sprengt er das Blut auf diesen Deckel. Und jeder, der nicht gereinigt war, wurde vernichtet in Israel. Und jeder, der gereinigt war, wurde erlöst. Das war ein Bild dafür, für das, was Christus tut im himmlischen Allerheiligsten. Nicht im Heiligten, nicht in der ersten Kammer, sondern in der zweiten Kammer, weil wir befinden uns ja am Ende der Zeit. Es gab in den 70er Jahren große Diskussionen unter den Theologen in unserer Gemeinde und es gab eine Trennung damals, weil manche sagten, ja, Christus ist nach seiner Himmelfahrt sofort ins Allerheiligste gegangen, weil das sagt man im Hebräerbrief. Sicherlich, im Hebräerbrief befindet sich Christus im Allerheiligsten. Aber das hat den Zweck, weil der Hebräerbrief wurde geschrieben für die jetzigen Tage. Die Theologen haben manchmal Schwierigkeiten, Dinge zu sehen, weil sie den Menschen und das Gesetz nicht kennen. Und so denken sie, wenn das Buch der Hebräer geschrieben wurde, noch von Paulus zu seinen Lebzeiten, dass es für seine Zeit galt. Aber das tut es nicht. Dieses Buch sicherlich nicht. So wie Daniel die Offenbarung bekam und Gott sagt ihm, verschließe es, versiegle es bis auf die Zeit des Endes. So sind die prophetischen Bücher, und das ist ein prophetisches Buch, die Hebräer, geschrieben worden, lange im Voraus, aber für diese Zeit erst gültig, für diese Zeit erst aktiv, für diese Zeit erst, wo sie benutzt werden können. Natürlich konnte jeder vielleicht einen Nutzen daraus ziehen, aber der Sinn und Zweck dieses Buches wurde geschrieben für die jetzige Zeit, für das Endgericht, für die Zeit, in der der Hohepriester nicht im ersten Abteil des Heiligtums ist, sondern im zweiten. Im Hebräerbrief geht es um das Endgericht, weil es geht um das Kommen Christi, um den Abschluss des Werkes. Und wenn die Theologen diesen geistigen Blick nicht haben, dann werden sie sagen, na, Jesus ist nach dem Himmel, fahrt direkt ins Allerheiligste gegangen. Aber wie kann man denn so eng sein in seiner Auslegung, wenn man die Offenbarung hat und dort in der Offenbarung sehen wir doch Christus im ersten Abteil unter dem Leuchter, gleich im ersten Kapitel. Dort sind die Gemeinden, wo wir gelesen haben. So, dass Christus nach der Himmelfahrt direkt ins Allerheiligste gegangen ist, ist eine pure Ignoranz des ganzen Kontextes der ganzen Bibel. Aber das ist, ich sage mal, das ist fast wie in der Medizin, wo du dich auf ein Detail kümmerst, aber den ganzen Überblick verlierst. Das ist unsere große Not. Der Hebräerbrief wurde geschrieben für uns heute. Jetzt geht es darum, weil wir sind in der Zeit, wo das Gericht stattfindet an den Lebendigen. Jetzt ist die Zeit, wo Gott entscheidet, wo Christus entscheidet über jedes Schicksal, noch während wir leben. Und wir haben nur eine kurze Zeit der Gnade. Und der Paulus sagt es so schön durch den Heiligen Geist, wir sollen jetzt mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl kommen, weil jetzt ist noch Gnade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe not sein wird. Ja, wann ist denn diese Zeit, wenn uns Hilfe not sein wird? Natürlich in der Zeit der Plagen, in der Zeit, wo Jesus aus dem Heiligtum, Allerheiligtum herausgekommen ist, wo er sich vorbereitet zum letzten Krieg, zum Herabkommen auf diese Erde, das zweite Mal. In dieser Zeit, wo wir ohne hohe Priester sein müssen, brauchen wir jetzt dahin zu gehen, damit dann, wenn wir, ich sage jetzt mal so, alleine stehen, die Hilfe, die wir brauchen, vorhanden ist. So lasst uns das deutlich machen, wir werden es wiederholen und sehen, dass was wir jetzt studieren, wurde nicht für die Leute vor 2000 Jahren geschrieben. Nein, damals war Jesus nicht am Gnadenstuhl. Damals ging es nicht darum, dass er diesen Dienst macht, den er nur einmal im Jahre im Alten Testament gemacht hat, der Priester Und hier macht es als endgültig am Ende der Tag. So lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Jetzt haben wir sie noch, aber nicht für jetzt, sondern auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Wir erinnern uns, der alte Mensch kann Gott nicht mehr erreichen. Deshalb wurde das Wort Fleisch. Er kam in unser Leben. Er kleidete seine Gottheit mit dem Menschen. Er wurde Gottes und Menschensohn als Mensch, weil sein Vater ihn gezeugt hat und seine Mutter. Von der Maria hat er die alte, sündige Natur geerbt und von seinem Vater die Wahrheit. Und somit hat Jesus ein reines Leben gelebt. Er hat in sich selbst die Ursache aller Dinge gekreuzigt. Er hat am Kreuz den ganzen Menschen getötet und steht auf als eine neue Kreatur. Und diese neue Kreatur bietet er an. Das ist der neue Mensch. Jeder kann durch den Glauben diese neue Kreatur aufnehmen. Aber das ist nur der Anfang. Die Neugeburt ist der Anfang des Weges. Wir brauchen einen Hohepriester im himmlischen Heiligtum, der jetzt nicht mehr hier vorne ist, sondern der am Gnadenstuhl. Am Ende, wir werden das in den nächsten Stunden hoffentlich noch deutlicher sehen können. Er bereitet sich vor, das letzte Werk zu tun, um dann als König aller Könige, wie wir gelesen haben in Offenbarung 19, zu erscheinen. Er, das Wort Gottes. Der Paulus kennt natürlich das Alte Testament sehr gut. Und wenn wir nicht den alten Bund, wenn ich so will, oder das irdische Heiligtum kennen und den Dienst dort, dann werden wir auch das, was jetzt stattfindet, nicht verstehen, denn nutzt uns auch das Studium des Hebräerbriefes nicht. Deshalb müssen wir für diese Dinge die Bilder sehen, die Gott gegeben hat von Anfang an. So, für wen steht Christus im Alten Testament? Das Opferlamm stellt ihn dar. Es ist das Fleisch und Blut. Das ist, dass er uns gleich geworden ist. Schon von Anfang an, als Adam gesündigt hat, hat Gott ein Lamm genommen und Lämmer und hat es geschlachtet und hat ihnen gezeigt, ihr braucht ein neues Leben. Das Alte muss sterben, weil es ist nicht mehr rettbar. Das Opferlamm stellt Christus dar. In den 4000 Jahren sollte es eine Erinnerung sein auf ihn, der kommen sollte. Er ist das Lamm Gottes. Deshalb finden wir ihn in Offenbarung hin und wieder beschrieben als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Oder das Lamm, das geschlachtet worden ist von Anbeginn der Welt. Es geht um niemand anders als um Christus. So das Opferlamm ist ein Sinnbild für den Christus, der ins Fleisch und Blut, der Fleisch und Blut auf sich genommen hat. Was ist das Kreuz? Das Kreuz stellt den Brandopferaltar dar, der im Vorhof des Heiligtums stand. Dieses ist das Bild des Kreuzes. Hier musste das getötete Tier verbrannt werden. Noch bevor es das Heiligtum gab, wissen wir aus der Geschichte der Bibel, der Kain und Abel bringen Opfer. Aber damals gab es kein Feuer, das sie selbst anzündeten. Nein, es war Gottes Feuer vom Himmel, das anerkannte das Opfer. Deshalb war ja der Kain so böse, weil sein Opfer wurde von Gott nicht anerkannt. Das Lamm, das Abel auf den Altar gelegt hatte, wird verbrannt durch Gottes Feuer. Weil dieses Feuer muss ja von irgendwo kommen und es kommt von Gott. So, das Lamm hat er geschlachtet. Er hat es auseinandergelegt. Aber dann hat er es aufs Altar gelegt. Und dort auf dem Altar fiel Feuer vom Himmel und verbrannte es. Und Gott hat das mehrfach so bestätigt in der Heiligen Schrift. Aber jetzt haben wir das Lamm, das ist jetzt geschlachtet, auf dem Altar verbrannt. Und jetzt, was stellt im irdischen Heiligtum in diesem Dienst die neue Kreatur dar? Weil wir brauchen für den auferstandenen Heiland wir brauchen ein Bild in dem Dienst des Heiligtums auf Erden. Wer stellt den dar im irdischen Heiligtum, den auferstandenen Heiland. Weil er braucht ja ein jemand muss das sein. Und das ist niemand anders als der Priester und in diesem Fall der Hohepriester. So, die Priester stellen den auferstandenen Christus dar, weil sie gehen mit dem Blut, das genommen wurde, und sprengen es dann nach der, wie Gott es angeordnet hat, an die Wände des Altars und dann einmal im Jahr, am Ende des Jahres, auf den Gnadenstuhl. Das ist das irdische Heiligtum. So, wir haben also die Komponenten. Wir haben das Opferlamm, Christus vor dem Kreuz, der Altar, der Tod Christi, das Verbrennen des alten Menschen, das Auflösen und die Auferstehung des neuen Menschen, dargestellt durch den Priester, der jetzt das Ganze vorbringt und damit wir wissen, was Christus gemacht hat, nachdem er in den Himmel eingetreten ist. Und jetzt haben wir im Hebräerbrief diese zwei unterschiedlichen Hohepriester. Den einen, wie hier steht, nach der Ordnung Melchisedeks und der andere nach der Ordnung des levitischen Priestertums. Und ich hoffe, ihr habt die Texte gelesen. Wir werden nicht durch diese Texte alle gehen, weil sie zu umfangreich sind. Aber ich möchte dennoch die Grundbasisunterschiedlichkeit der zwei Priester und ihres Dienstes zeigen, das auch im Hebräerbrief sehr deutlich kommt. Und es gibt einen Grund, weshalb der Paulus das so deutlich macht. Es gibt sonst in der ganzen Heiligen Schrift keine so Darstellung die Gegenüberstellung zwischen dem alten Dienst im irdischen Heiligtum und dem Dienst im himmlischen Heiligtum. Und hier haben wir, und wir gehen zuerst zum Ursprung. Woher kam der Hohepriester her? Der Hohepriester war von der Abstammung von Adam. Er kam durch Abraham, weil hier wird gezeigt, dass der Abraham einen Eid bekam und so weiter. Ich hoffe, ihr habt gelesen die Geschichte. Und der Sohn Abrahams oder einer der Nachkommen Abrahams war Levi, ja, aus Jakob. Und Aaron wurde berufen aus dem Stamm Levi, dass er der hohe Priester ist. Und der hohe Priester wurde einfach durch Geburt vererbt. Das heißt, die Söhne des hohen Priesters wurden dann hohe Priester. Nur daraus konnte ein hohe Priester werden. Die Nachkommen Aarons waren die irdischen hohen Priester. So, woher kommt der Priester, der hier steht, nach der Ordnung Melchisedeks? In Vers 6, Kapitel 5 sagt, wie er am anderen Ort spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. So, wo kommt Christus denn her? Wo kommt denn dieser auferstandene Heiland her? Wessen Abstammung ist er? Im Hebräer steht es so, also auch Christus hat sich nicht selbst in die Ehre gesetzt, dass er hohe Priester würde, sondern der zu ihm gesagt hat, du bist mein lieber Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das war bei der Auferstehung. So bei der Auferstehung kommt Christus, der Gezeugte von Gott, aus dem Grab. Er ist also nicht, er hat nichts mehr von Adam, er ist von göttlicher Abstammung. Das ist so entscheidend, dass wir das verstehen. Weil dieser Priester, der auf der Erde war, das heißt der, der hier diente, die waren Priester nach der Ordnung Aarons aufgrund von vergänglichen Gesetzen. Dieser aber Priester nach der Ordnung Melchisedeks nach ewigen Gesetzen. Ich habe hier diese Dinge zusammengefasst. Wir werden sie weiter lesen bis zu Kapitel 10. Sie kommen immer wieder hervor. Der irdische Priester durfte kein König sein. Es durfte nie ein König Opfer bringen. Das ist ein großer Unterschied. Aber Melchisedek war König und Priester. Das heißt Richter und Vollstrecker des Gerichts. Und Christus ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Wer war denn dieser Melchisedek? Und woher kommt er her? Wir werden das auch noch studieren. Der Priester in diesem irdischen hat den unvollkommenen Charakter. Er war ein Sünder. Der himmlische Priester hat einen vollkommenen Charakter, ohne Fähigkeit mehr zur Sünde. Da gibt es keine Fähigkeit zur Sünde. Der irdische Priester braucht selbst für sich ein Opfer, ein Erlöser. Der hohe Priester musste, bevor er in das Allerheiligste ging, für sich zuerst opfern, damit er heilig ist. Und dann ging er hinein ein zweites Mal für das Volk. Er ist vergänglich und sterblich. Dieser ist ewig, hat weder Anfang noch Ende. Und das ist ein Punkt, der so schön ist, wenn wir ihn verstehen. Der Melchisedek ist ein Hohepriester, ist ein Priester, der weder Anfang noch Ende hat. Und deshalb stimmt er für ein perfektes Bild für Christus. Ich lese ab in Kapitel 7, ab Vers 1. Dieser Melchisedek aber war ein König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten, der Abraham entgegenging, da er von der Königeschlacht wiederkam und segnete ihn. Welchen auch Abraham gab, den Zehnten aller Güter, aufs Erste wird er verdolmetscht, ein König der Gerechtigkeit. Danach aber ist er auch ein König Salems, das ist ein König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er ist aber verglichen dem Sohn Gottes und bleibet Priester in Ewigkeit. So, wieso hat Christus, der Priester, verglichen mit dem, der Vergleich ist ja hier weder Vater noch Mutter. Wenn Christus, der Auferstandene, wie geht es hier jetzt um den Menschen Jesus? Seine Gottheit ist verdeckt von seiner Menschlichkeit. Er macht als Mensch seinen Dienst im himmlischen Heiligtum. Und er bleibt unser Bruder, wie wir gesehen haben, für alle Ewigkeit. Deshalb reden wir hier von seiner menschlichen Herkunft. Und seine menschliche Herkunft ist gezeugt von Gott. Wenn er gezeugt ist von Gott, da Gott keinen Anfang hat, hat er als Mensch auch keinen Anfang mehr. Weil er ist ja gezeugt von Gott, der keinen Anfang hat. Wir sind gezeugt von unseren Eltern. Aber unsere Eltern und auch wir haben ja einen Anfang. Und unser Anfang steht in Adam. Weil wir sind ja nur eine Vermehrung des Adams. Wir haben einen Anfang, weil wir von Adam stammen. So hatte auch der irdische Hohepriester einen Anfang und auch ein Ende. Der himmlische Hohepriester, da er von Gott direkt gezeugt ist und Gott keinen Anfang noch Ende hat, also keinen Anfang hat, hat er auch kein Ende. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Christus als Mensch, der Auferstandene, gezeugt von Gott, hat keinen Anfang. Weil Gott hat keinen Anfang. Und da er von Gott gezeugt ist, hat er keinen Anfang. Und damit hat er auch kein Ende und lebt in Ewigkeit und ist ein Priester für alle Zeit, für Ewigkeit. Und wir, wie wir vererben werden, das Reich, werden genauso sein Ebenbild sein. Als Menschen sind wir nicht mehr gezeugt von Adam. Die Erlösten kommen nicht aus Adam. Die Erlösten kommen alle aus Gott. Deshalb schämt sich Christus nicht, uns Brüder zu heißen. Wir haben dann auch keinen Anfang mehr und auch kein Ende. Was für ein erhabener Gedanke. Was hat da Gott mit uns gemacht? Für uns, die wir so tief gefallen sind in die Sünde. Da holt er uns raus und tut uns mit sich zusammen auf seinen Thron. Das übersteigt unser menschliches Denken und wir werden es in aller Ewigkeit durch seine Gnade versuchen zu verstehen. Machen wir weiter. Der irdische Hohepriester konnte durch seinen Dienst keine Sünde vergeben noch wegnehmen. Das schreibt der Hebräerbrief so deutlich. Da gibt es keine Möglichkeit. Bocksblut, das Töten eines Lammes, das Blut, das gesprengt wurde im irdischen Heiligtum, konnte weder Sünde vergeben noch wegnehmen. Das war nur ein Schatten, ein Bild. Sünde vergeben und darüber endgültig entscheiden, das heißt sie wegnehmen, kann nur der neue Mensch, der hohe Priester Christus im Himmel. Deshalb ist er der hohe Priester und auch König, weil er muss ja sowohl richten als auch vollstrecken. Sündenvergebung, Sündenreinigung gibt es nur im himmlischen Heiligtum. Das Irdische hat nur ein Bild davon abgegeben. Aber reinigen konnte man mit Bocksblut nicht. Deshalb sagt der Hebräerbrief sehr deutlich, Gott sagt, ich habe Opfer und Brandopfer habe ich nicht gewollt, sondern ein Leib. Es musste ein neues Leben da sein, wodurch er retten kann. Der irdische Priester konnte nur durch das Opfer die Sünde bewusst machen. Sie wurde dadurch aufgezeigt, sie wurde erklärt, aber sie konnte weder vergeben noch weggenommen werden. Und im irdischen Heiligtum, da die Sünde nicht weggenommen werden kann, da die sündige Natur nicht ausgelöscht werden kann, kann sie auch nicht vollkommen machen. Nur Christus alleine, der königliche Hohepriester nach der Ordnung Melchisedek, kann alleine vollkommen machen, alle, die zu ihm kommen. Und wir werden sehen in der nächsten Betrachtung, es geht um die Vollkommenheit. Es geht um das Fertigwerden des Menschen, damit er eintreten kann in die Verheißung der Sabbatruhe, in die Verheißung des ewigen Lebens, dessen, was Gott vorbereitet hat für uns. So, hier ist unsere einzige Hoffnung. Und jetzt sind wir in den letzten Tagen und der Drache kämpft gegen Christus und gegen sein Volk, indem er nachmacht und das Werk der Erlösung quasi versucht nachzumachen, um die Menschen an sich zu reißen. Christus ist das Ebenbild Gottes und als er aufersteht und in den Himmel geht, ist er Priester und König. Das Königtum kommt nach dem Priestertum als Richter und Vollstrecker. Dieses neue Leben bietet Gott durch den Glauben allen Menschen, die Gefangenen Satans sind, an und besonders in diesen unseren Tagen. Weil wenn in dieser Auseinandersetzung wir nicht den Unterschied verstehen von dem, was der Priester im Himmel tut und was hier auf Erden passiert, werden wir nie verstehen. Die Menschen, die das nicht verstehen, werden verloren gehen, weil sie nicht eingehen können in die wahre Anbetung, in die Sabbatruhe, wo der Sabbat als Tag ein Bild davon ist. Hier haben wir auf dieser Erde das, was wir versinnet haben mit dem Tier. Und dieses Tier ist nichts anderes als auch ein Priester und König. Es vereint in sich Staat und Kirche. Und es hat den Anspruch an Christi Stadt, uns zu versöhnen mit ihm. Und es predigt und sagt, wir müssen uns beugen vor diesem Bild des Tieres, indem wir uns gewisse Sachen an unserem Körper machen, damit wir, ja, errettet werden von diesem bösen Götzen. Und er gibt uns ein Zeichen der Erlösung. Ein Zeichen der Befreiung. Seine Zahl möchte er jedem geben. Keine Namen mehr, nur noch eine Zahl. Er setzt sich an die Stelle Gottes und macht das hier auf Erden, was allein Christus im Himmel machen kann. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Details dieses Briefes verstehen. Damit wir wissen, wo der Kampf stattfindet. Der Kampf findet statt, wer ist Priester und König? Wo kommt Erlösung her? Kommt sie von einem irdischen Menschen? Oder kommt sie vom himmlischen König aus dem himmlischen Heiligtum? Die Menschen verstehen das nicht. Deshalb laufen sie alle diesem Priester und König nach, der noch nicht gekrönt ist, aber ihr seht ja, der Götze wird ihn krönen. Deshalb hat er ja auch diesen besonderen Namen der Krönung. Es ist nicht zufällig. Damit er dann die Krone trägt über alle die, die ihm folgen. Und hat gesagt, jeder muss sich dieses Körperding, dieses Serum in den Körper tun und reinspritzen lassen. Nur der kann noch kaufen, verkaufen, errettet werden und erlöst werden. In die Kirchen können die Leute nicht mehr rein ohne diese neue Identität. Es wird so kommen, wie es gesagt ist. Er bietet uns ein neues Leben an. Schutz. Vor was? Vor was soll es uns schützen? Menschen verstehen nicht den großen Betrug, das Gegentun dessen, was Christus alleine im Himmel tun kann. Unsere Gesundheit hängt nicht von einer Spritze ab. Hat noch nie abgehängt. Konnte noch nicht. Sondern von unserem Heiland, von unserem König, von unserem Erlöser. Von dem hängt unsere Gesundheit ab. Deshalb brauchen wir keinen irdischen Priester. Auch keinen irdischen König, den wir huldigen, indem wir sein Bild anbeten. Wenn nicht, nimmt er uns alles, was wir sozusagen an irdischen Gütern haben. Aber dazu werden wir auch kommen, in diesem wunderbaren Brief an die Hebräer. Wer das Mahlzeichen annimmt, hat keine Gnade mehr und muss sterben. Er muss von dem Zorn Gottes trinken, wie wir gesehen haben, wie es steht in der Offenbarung, Kapitel 14. Der, der das Mahlzeichen auf seiner Haut hat. Und erst dann ist es endgültig. Bis dann könnte sich theoretisch jeder noch an den himmlischen Priester und König wenden und diesen Priester wegtun, weil er hat die Stelle eingenommen, die nur Christus zusteht. Bis es nicht auf der Haut ist, ist theoretisch immer noch die Möglichkeit, frei zu werden. Und ich hoffe, dass viele Menschen wach werden und erkennen, wohin die Reise geht. Es geht nämlich nur, von wem bin ich abhängig? Wer kann mich schützen? Die Leute sagen, ja, dieses Ding schützt dich. Ja, vor wem? Vor was? Gibt es einen anderen Schutz außer Gott? Wer kann das Äußere steuern? Das kann ich doch nicht. Egal, was ich tue, ich kann doch das nicht steuern. Und der Sonntag als Tag steht nur als Bild dafür. So lasset uns studieren. Lasset uns schauen. Wir brauchen das Wort Gottes. Dieses menschgewordene Wort. Es wird uns entweder erlösen oder verdammen. Und ich hoffe, so wie der Paulus hier sagt, wir sind ja nicht von denen, die verdammt werden, sondern von denen, die erlöst werden. Amen.